im Wintersemester 2013/14. Worum soll es denn gehen? Ja, den Mann, kennen Sie den? John von Neumann, berühmter Mann, ne? Von Neumann-Rechner. Und steht hier vor seiner Maschine, den IAS, Institute of Advanced Studies-Rechner. Und damit ging es mal irgendwie los. Eigentlich war Zuse schon vorher, das sage ich auch mal ganz gern. Aber gut, den habe ich jetzt hier halt mal herausgesucht. Und hier Core i7, das Innere eines Prozessors im Detail. Vom von Neumann-Rechner zur Core i7-Architektur. Darum soll es gehen. Ich will Sie mit einem Schwerpunkt in der Rechenarchitektur in die Prozessorarchitektur, in die Geheimnisse des Inneren eines Prozessors da einweisen. Wie funktioniert das Ganze da drin? Das wollen wir uns genauer anschauen. Und ja, ich gebe erst mal einen kurzen Inhalt, einen Inhaltsüberblick über die, was wir in der Vorlesung machen wollen. Und dann gehe ich darauf ein, zu organisatorischen Dingen, ne? Was wir da so haben. Also ich versuche das mal kurz und schmerzlos zu machen. Gut, also wir fangen an mit den CISC-Prozessoren. Organisationsaspekte moderner RISC- und CISC-Prozessoren. Ich vermute mal, Sie haben mich alle mal irgendwie in der Rechnerarchitektur, in den Grundlagen genießen dürfen. Wunderbar. Da haben wir ja schon mal angefangen, eigentlich war das ja eigentlich bloß ein bisschen zum Schnuppern. Jetzt könnte es endlich so richtig interessant werden. Wie sind denn so CISC-Prozessoren aufgebaut und RISC-Prozessoren? Da würde ich gleich heute nochmal mit einer kurzen Wiederholung starten. RISC- und CISC-Prinzipien, die Mikroprogrammierung in CISC-Architekturen und das Pipelining in RISC-Architekturen. Wenn wir in den Grundlagen Rechnerarchitekturen eigentlich da aufgehört haben, wo es richtig interessant wurde, steigen wir hier jetzt da eben genauer ein. Ich hatte Ihnen da schon mal in den Grundlagen erzählt, dass es da sowas wie Hazards gibt bei der Pipeline. Dass dann die Instruktionen eben nicht vollständig, alle Instruktionen nicht vollständig die ganze Pipeline ausfüllen können. Sondern da gibt es immer wieder mal Situationen, wo es zu Konflikten kommt und dass so eine Instruktion dann angehalten werden muss. Und das sind sogenannte Struktur-Hazards, Steuerungs-Hazards, die gibt es bei statischer und dynamischer, die gibt es bei den Sprungbefehlen. Und den Datenhazard, ne? Also ganz einfach, A plus B ist gleich C und im nächsten Befehl will ich gleich C verwenden. Jetzt ist aber C noch nicht zurückgeschrieben, weil das Ganze noch irgendwie in der Pipeline drin steckt. Ne? Und in den Grundlagen Rechenarchitektur habe ich Ihnen bloß gesagt, da gibt es Probleme und wie lösen wir die, das will ich Ihnen dann in der Vorlesung Rechenarchitektur sagen. Und tatsächlich ist es so, der Prozessor würfelt in dem Sinne. Ne? Der hat eine dynamische Sprungvorhersage, fängt ein bisschen an zu schätzen, springe ich oder springe ich nicht. Und der würfelt verdammt gut. Ne? Also der dynamische Sprungvorhersage hat mittlerweile, ich habe in den Grundlagen Rechnerarchitektur schon mal gefragt, was schätzen Sie, wie gut die sind, solche Prozessoren, in wie viel Prozent aller Fälle liegen die richtig? Sagen Sie irgendwas aus dem Bauch heraus, was schätzen Sie? Wir liegen weit über 90% liegen hier richtig. Woran, so Wahnsinn, wie schaffen die das? Das liegt vor allen Dingen an den Schleifen. An einer Schleife wird häufig immer wieder zurückgesprungen. Deswegen bin ich schon mal gar nicht so schlecht, wenn ich bei einer Schleife sage, ich springe da wieder in die Schleife rein. Und ja, da gibt es also ganz clevere Dinge und die wollen wir uns nochmal anschauen. Hazard-Auflösung. So, ich kann Ihnen nicht sagen, was tatsächlich in einer modernen Architektur von Intel oder AMD da drin steckt, wie die das auflösen, das ist natürlich deren Betriebsgeheimnis, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit, das kann man in Lehrbüchern nachschauen, steckt da sowas wie eine Thomasolo-Architektur drin, die baut auf der Scoreboard-Architektur auf, das sind so Tabellen und die wollen wir uns anschauen, wie das Ganze da funktioniert, um solche Hazards eben aufzulösen. Und irgend so eine Form davon, irgendeine Abart natürlich, steckt auch in den kommerziellen Prozessoren drin. Ja, optimale Pipeline-Tiefe, ja, das vielleicht kann man auch sogar ausrechnen, wie viele Pipeline-Stufen das man im Optimalen für so einen Prozessor braucht. Ne? Grundlagenrechenarchitektur, da haben wir nur irgendwann mal festgestellt, der optimale Speed-Up bei der Pipeline, wenn ich K Stufen habe, ist Faktor K. Ja, wunderbar, dann mache ich noch 1000 Stufen, mache ich 1 Million Stufen, noch besser. Das wäre der energetische Wahnsinn, das geht nicht, weil ich müsste jedes Mal in jeder Pipeline-Stufe, muss ich die Information wieder fangen. Und also muss es da irgendwie so einen Mittelweg geben. Ne? Wo ist denn da die optimale Pipeline-Tiefe? Das schauen wir uns auch ein bisschen theoretischer an. Insgesamt ist die Vorlesung Genau, also dann kommen Cache-Architekturen, kurze Wiederholung, Cache-Organisation. Und da schauen wir dann wirklich mal ein bisschen genauer rein in die Cache-Ersetzungsstrategien, beziehungsweise wie können wir auch von der Software clever die Möglichkeiten, die der Cache mir nutzt, ausnutzen. Ja. Oder beziehungsweise wie kann ich es vermeiden, dass ich beispielsweise bei Matrizen oder Schleifen ungünstig vorangehe in meinem Speicher, sodass ich dummerweise immer genau das, was ich gerade in den Cache reinlade, im nächsten Schritt wieder rausschmeiße. Und da gibt es also ein paar interessante Effekte, die Sie dann auch in den Übungen mal erproben sollen. Und das Thema Cache-Kohärenz, was insbesondere bei den Multicore-Prozessoren, die wir jetzt haben, eine ganz wichtige Rolle spielt. Was heißt das Cache-Kohärenz? Wir haben ja nicht nur einen Kern, sondern wir haben mehrere Kerne auf so einem Chip drauf und die sollen, wenn es ums parallele Rechnen geht, auch nicht völlig disjunkt voneinander arbeiten, sondern die tauschen Daten aus. So, jetzt habe ich eine Kopie von einem Datum im Speicher in zwei Caches. Logisch soll das das Gleiche sein. Ja, logisch ist der gleiche Wert. Variable A ist zweimal kopiert in zwei Caches. Jetzt verändert der eine Kern diesen Wert. Wie kriegt der andere das mit? Und es gibt solche automatischen Austauschmechanismen, sage ich mal, und die zeige ich Ihnen in der Vorlesung, wie das moderne Prozessoren da machen. Gut, ja, dann ist die Vorlesung so gegliedert, dass der erste Teil, der wird uns länger beschäftigen, locker bis ja, so Ende November auf jeden Fall. Stimmt, das ist das ganze Kapitel 1, 21.11. Habe ich schon mal so geschätzt, dass ich bis dorthin dann fertig bin. Und im Kapitel 2 kommen da ein bisschen so theoretischere Betrachtungen, abstraktere Betrachtungen, wo Sie dann die Dinge, die in Kapitel 1 aufgetaucht sind, wiedererkennen sollen. Also wie kann ich zum Beispiel, wir haben ja jetzt Multikern-Architekturen, achso, ja genau. Vielleicht ist das Kapitel 1, ist eigentlich noch nicht so Multikern, da bin ich noch so auf den Einzelkern-Prozessor. Und dann im Kapitel 2 kommen heterogene Multikern-Architekturen. Warum gibt es überhaupt Multikern-Architekturen? Das kann man auch ganz schön motivieren mit der, das war also nicht die Liebe der Prozessorhersteller zur Parallelrechentechnik, sondern um Gottes Willen, eigentlich wollten die das vermeiden. Die wollten das vermeiden, weil die ganze Software dann nicht mehr funktioniert hätte, beziehungsweise die Software, die für diese Prozessoren geschrieben wurde. Und war eigentlich viel bequemer, immer an der Taktschraube zu drehen. Wir machen den Prozessor immer schneller. Gigahertz, 2 Gigahertz, 3 Gigahertz. Aber, und dann, warum? Dann werden die Prozessoren einfach automatisch schneller. Oder man macht im Inneren des Prozessors geschickte Pipelines, ja, aber davon kriegen Sie als Programmierer, Sie natürlich nicht, wenn Sie in die Rechenarchitektur gehen, Sie wissen dann, wie das intern funktioniert, aber der normale Programmierer, ja, der gewöhnliche Programmierer, der Walter- und Wiesen-Programmierer, der würde das gar nicht mitkriegen. Trotzdem läuft sein Programm schneller, weil es einfach höher getaktet wurde. Und dieses der Prozessor höher getaktet wurde. Und das klappte aber irgendwann mal nicht mehr. Warum? Es wurde schlicht und einfach, genau, das wurde einfach zu heiß. Ne? Es gab 2000, gab es noch, also aus heutiger Sicht, aberwitzige Prognosen von Intel, dass wir im Jahr 2010 einen 10 GHz Prozessor haben werden. Und der wäre schon abgeraucht, wenn wir den tatsächlich gehabt hätten. Und deswegen mussten die eigentlich, blieb ihnen gar keine Wahl mehr, den Parallelprozessor in den Chip zu integrieren, also Multikern-Architekturen. Und das kann man auch ganz schön anhand von ein bisschen Mathematik, die ist nicht allzu schwer, ich verspreche es Ihnen, motivieren, wo auch das Powerbudget in diese Überlegungen damit einfließt. So, ja, dann gibt es Begrenzungen, ja, bei Multikern-Prozessoren. Also entweder ist, man sagt immer so schön, Memory-Bound oder Compute-Bound. Ne? Das heißt, und meistens sind die Sachen heutzutage Memory-Bound. Das heißt, ich habe viele, viele Kerne, wunderbar, ja. Da geht es so richtig los, wir können rechnen ohne Ende. Aber dann kann passieren, dass die Prozessoren alle ein bisschen Däumchen drehen. Warum? Weil der Speicher, weil die Daten nicht schnell genug aus dem Speicher herantransportiert werden können. Und dann sagt man, die Anwendung ist Memory-Bound. Compute-Bound ist sie dagegen, wenn ich nicht mehr schneller werden kann, weil alle meine Kerne 100% ausgelastet sind. Da brauche ich mehr Kerne, wenn ich mehr Leistung haben will. Und da gibt es nette Modelle, Zurückgehend auf die Gruppe der Rechenarchitekturpäpste, Hennessy Patterson von Berkeley, das sogenannte Ruflan-Modell. Und das schauen wir uns ein bisschen an. Das kann man dann für die Leistungsanalyse und Leistungsbewertung von Multikernprozessoren hernehmen. Und dann, ja, dann sind ein bisschen so die allgemeineren Kapitel in der Vorlesung abgeschlossen. Und dann will ich Ihnen konkrete Beispiele mal vorstellen. Da stand letztes Jahr noch eine Helm, die habe ich jetzt rausgenommen. Dann nehmen wir jetzt die Haswell-Mikroarchitektur von Intel, die neueste. Schauen wir uns ein bisschen im Detail an. Sandy Bridge, der Vorgänger, AMD. Ja, mal gucken, was ich da alles noch schaffe. Dann will ich, hier steht Focus Nvidia, auch auf heterogene Multikernarchitektur eingehen, GPGPUs. Und weil wir fast ausschließlich, wir haben ein bisschen was mit AMD gemacht, aber fast ausschließlich mit Nvidia-Grafikkarten hier am Lehrstuhl arbeiten, die sind ein bisschen fokussierter für die Wissenschaft, werde ich mich wahrscheinlich hier vollkommen auf Nvidia-Architekturen beschränken. Ja, die beste Hardware nützt nichts, wenn man die nicht irgendwie auch zum Leben erwecken kann. Ja, dazu muss man sie programmieren können. Was gibt es da für Ansätze? CUDA bei den GPUs, OpenCL, SSE, OpenMP. Da gucken wir ein bisschen rein. Das sollen sie vor allen Dingen auch dann in den Rechnerübungen mal selbst dann auch erproben. So, dann habe ich jetzt was zum letzten Jahr umgestellt. Sind eigentlich IOKler dabei? Ah ja, okay, gut. Gerade auf Wunsch von IOK, von den IOKlern, die letztes Jahr dabei waren, da war dieses Kapitel 3, ist Kapitel 4 und es wurde tatsächlich ein bisschen eng. Also Kapitel 4 heißt, es läuft dann am Ende des Semesters und ich habe nicht mehr so viel Zeit gehabt und bin da ein bisschen da durchgehechelt. Und eigentlich ist es ein ganz spannendes Kapitel. Digitale Signalprozessoren, energiearme, eingebettete Prozessoren, schauen wir uns an. MIPS ARM, die kommen dann in Übungen auch schon mal ein bisschen eher. Und das habe ich nur mit dem Franz vorhin gesprochen, mit dem Mitarbeiter. Vielleicht bauen wir hier auch mal was ein. OpenCL, sagt Ihnen das schon was? OpenCL ist so ein Ansatz, mit dem ich die verschiedenen Multikernarchitekturen mit einer Programmiersprache erschlagen will. Sagen wir mal. Hinter OpenCL steckt auch ein gewisses Rechnermodell. Und also ich schreibe ein OpenCL-Programm, wunderbar, drücke aufs Knöpfle und dann kann ich das auf einer GPU ausführen, auf einer normalen Standard-CPU und neueste Anstrengungen sind so etwas auch auf einer eingebetteten Hardware wie einem FPGA durchzuführen. Und dieses Kapitel kam eigentlich, das kam immer ganz gut an in den letzten Jahren, aber es ist fast ein bisschen zu kurz gekommen. Deswegen schiebe ich das jetzt vor, damit ich vor Weihnachten damit noch starten kann. Oder spätestens in der ersten Woche nach Weihnachten, haben wir noch 5 Wochen. Gut, und das war das Kapitel, vorher Kapitel 3, eigentlich so mein Lieblingsthema, aber gut, Parallelrechnerarchitekturen, so die großen Rechner, mittlerweile sind wir alle parallel. Durch Multicore-Architekturen sind wir schon parallel geworden und da schauen wir mal, was wir da noch so machen. Flinsche Klassifikation, SIMD, MIMD-Rechner, die Grundprinzipien, sind Rechner über Speicher gekoppelt oder tauschen sie sich über Nachrichten aus? Naja, und auch da sollen Sie in Übungen noch mal ein bisschen reinschnuppern. Das Standardmodell dafür ist MPI. Sagt Ihnen das was? Message Passing Interface. Das nehme ich her, um Cluster zu programmieren, und damit die Nachrichten sich austauschen können. Also Daten über Nachrichten austauschen. Und was jetzt, werde ich vielleicht mal ein Teilkapitel noch neu mit einbauen. Was jetzt so, ich muss ja auch mal gucken, dass so aktuelle Dinge dann auch an Sie mal weitergegeben werden. Was jetzt ein bisschen so Trend ist, ist MPI plus X. Das heißt, eigentlich in der Forschung, ja, ist die einzelne Grafikkarte ja schon fast ein alter Hut. Ja, vor ein paar Monaten wollte Johannes Hoffmann was veröffentlichen in Parallel Computing, habe so Untersuchungen gemacht im Zusammenhang mit evolutionären Algorithmen, Optimierungsalgorithmen auf einer Grafikkarte, haben sonst geschrieben Parallel Computing, einzelne GPU, schon interessant, macht es doch auf einen GPU-Cluster. Also gleich die Vernetzung von GPUs, entweder mehrere GPU-Karten, die in einem Rechner stecken oder in verschiedenen Rechnern stecken GPU-Karten drin und die tauschen sich dann nochmal aus. Und wie löse ich jetzt dieses Problem, die zu programmieren? Der Austausch untereinander zwischen den einzelnen Knoten geschieht mit Nachrichtenkopplung, mit MPI Und dann koppel ich das mit CUDA. Aber letztendlich steckt MPI als keine neue Programmiersprache, da steckt überall C unter der Haube. Und ein anderer Ansatz ist, dieses X steht für CUDA oder OpenACC. Also momentan, ich denke mal, könnte es sein, aber mit Prognosen soll man vorsichtig sein, wirklich. Momentan ist auf diesem ganzen Multicore-Prozessor-Markt, wir sind so eine gewisse Sondierung im Gange, welche von den verschiedenen Programmierumgebungen, die es da gibt, setzt sich denn da tatsächlich durch. Ne? Und könnte sein, also OpenCL hat am Anfang ein bisschen einen Preis gehabt, das ist klar, das war plattformunabhängig, aber auch nicht unbedingt so effizient. Ne? Diese Plattformunabhängigkeit kostete bei der tatsächlichen Abbildung auf eine Hardware dann einen Haufen Platz, in Effizienz. Scheint aber immer besser zu werden. Gut, also das wäre mal, und wenn da wirklich noch Platz ist, ganz, ganz viel Platz, wahrscheinlich nicht mehr, dann würde ich noch ein paar Höchstleistungsrechner vorstellen, Roadrunner oder die, den Lima, den wir hier haben, aber in den vergangenen Jahren hatte ich eigentlich nie dafür mehr Platz. Und so, wie sieht es jetzt mit den Übungen aus? Also, ich bin ja schon angeschrieben worden, also Sie haben sozusagen optional, Sie können die Vorlesung besuchen plus die normale Tafelübung, da gibt es dann halt Dinge ein bisschen zum Rechnen. Sie sollten auch selber mal was an der Tafel davor führen, also zumeist Aufgaben auf Papierform, beispielsweise, dass Sie selber mal so eine Art Scheduler werden und spielen dann da so einen Thomas-Solo-Algorithmus dadurch, beziehungsweise gucken an, wie sind die einzelnen Pipeline-Stufen jetzt da belegt oder Sie rechnen mal aus, was ist eine optimale Cache-Size oder welche Konflikte gibt es da, also so Dinge, da lassen sich auch was rechnen. Dann, wenn Sie die Vorlesung plus die Übung besuchen, gibt es 5 ECTS. Und die Übung, die Tafelübung, wäre schon auch nicht verkehrt für die Prüfung. Und wenn Sie darüber hinaus sagen, ach, ich möchte noch ein bisschen mehr ECTS sammeln, und ich möchte auch das mal so ein bisschen praktischer proben. Gibt es eine Rechnerübung, die wir zusätzlich noch anbieten, mit 2,5 ECTS, sodass Sie dem Gesamtpaket Vorlesung plus Übung, plus Tafelübung, plus Rechnerübung auf 7,5 ECTS kommen. Und in dieser praktischen Erprobung sollen Sie im ersten Teil so mit so Prozessorsimulatoren da arbeiten. Also das heißt, wir gucken rein in einen Prozessor. Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz an dem Teil hier. Das ist von der amerikanischen Uni gemacht. Fragen Sie mich nicht, wo die ist. Agile University. Irgendwo in den Tiefen der Staaten. Und was sieht man denn jetzt da? So, ich lade jetzt da mal ein Programm hier rein. Dann machen wir mal Pipeline. Und das ist jetzt so ein Fantasie-Assembler. Ich habe jetzt da also einen Prozessor, der hat 16 Register und schaut auf den ersten Blick ein bisschen wirr aus. Ich kann den Programmstack verfolgen. Hier Programmzähler. Und ich kann jetzt hier also Schritt für Schritt durch diesen Prozessor da durchgehen. Wow, und da habe ich jetzt also eine 1 ins Register 1 geladen, das ist nicht so spannend, und so weiter und so weiter und so weiter. So, okay, und dann hat er hier, gibt er nur irgendein Runtime aus, ich weiß nicht genau, welche Zeit es dann tatsächlich ist, hat mich eigentlich noch nie so richtig interessiert. Und und jetzt machen wir mal Folgendes, jetzt setze ich das Programm wieder zurück. Und wir schauen jetzt mal ins Innere rein. Ne? Das sind jetzt tatsächlich die Pipeline-Stufen. Auf dem großen Bildschirm ist das natürlich alles ein bisschen hübscher. So, ja, jetzt gehe ich auch mal Stück für Stück durch. Das habe ich befürchtet. So, und da sehen Sie jetzt schon mal im Inneren, das werden wir in der Vorlesung machen, wie so eine Pipeline aufgebaut ist. Befehl holen, Befehl dekodieren, lesende Operanden ausführen, zurückschreiben und so weiter und so fort. Jetzt gehe ich da mal Schritt für Schritt durch. Jetzt verschwindet er. Step. Okay. Alles lief gut und man sieht, Das hat er also den ersten Befehl ausgeführt, alle Pipeline-Stufen durchlaufen, dann den zweiten und so weiter und so fort. Tja, jetzt hat er aber keine Befehlspipeline ausgeführt. Ne? Die kann ich ja mit 5 Pipeline-Stufen. Jetzt führe ich die da mal ein, schalte ich das Ganze da mal ein. So, gehe wieder zurück, Reset. Programm. Und gehe jetzt wieder Step für Step durch. Achso, Moment. Wenn ich jetzt für Apple. Aus der und top, da bleibt es dann auch mal oben. Ach so, No Instruction Pipeline heißt, dass ich keine habe. Genau, danke. Aber zum ersten Mal mit dem Ton. Okay, so, okay. Ja, genau, jetzt also Reset. Okay, jetzt genau. So, jetzt gehen wir hier durch, Schritt für Schritt. Und so, jetzt. Vielleicht zerfassen nochmal Step. Ach, bei, ja. So, richtig. Bei einer Prozessorsimulation kann ich immer unterscheiden zwischen einer sogenannten instruktionsgenauen und einer zyklengenauen Vorgehensweise. Bei der instruktionsgenauen Vorgehensweise schaue ich mir das Innere der Pipeline nicht an und ich kann damit schneller simulieren. Aber ich kriege auch bestimmte Dinge leider nicht mehr mit. Das heißt, das Instruktionsgenaue ist in dem Sinne eine Vereinfachung, die nicht mehr genau das zeitliche Verhalten auflöst. Das ist das Zykliengenaue. Zykliengenaue heißt, ich simuliere tatsächlich jeden Takt. Ja. So, das schalte ich hier jetzt mal ein bei Single Tick. So, jetzt gehe ich wieder Schritt für Schritt hier durch. So, sehen Sie, jetzt brauche ich hier, das ist jetzt alles, was in jedem Takt passiert. Aha, und jetzt habe ich vorhin beim Instruktionsgenauen etwas nämlich nicht mitbekommen, nämlich diesen Datenhazard hier. Den kriege ich erst beim Zykliengenauen mit. Und diese verschiedenen Stufen hier gibt es und mit dem Simulator, das sind jetzt also solche Prozessorsimulatoren, mit denen Sie da vielleicht mal eine oder zwei Aufgaben dann da machen sollen. Und wenn wir uns noch was ausdenken, jetzt lade ich mal noch was anderes hier rein. Also dieses Programm ist schon ganz schick. Ich schmeiße jetzt mal hier raus und lade noch mal was hier rein. Cache-Test. So, das habe ich mal selber geschrieben. Läuft immer durch eine Schleife durch. Und jetzt kann ich mir auch diese Caches da anschauen. Moment, ich habe vorhin nochmal Clear Chart. So, da gibt es auch ein Stay on Top, oder? Stay on Top. So, jetzt lasse ich den mal hier durchlaufen. Und da sehen Sie hier die Cache-Einträge. Wie viel Treffer, dass er mittlerweile gelandet hat, die Cache-Blöcke und so weiter. Und jetzt an der Stelle habe ich so ein Beispiel gewählt, das will ich jetzt nicht im Detail durchgehen, das wird mir zu viel Zeit kosten, dass er genau immer ungünstig durch die Caches durchspringt. Der Cache ist auch ein bisschen klein, ne? Der hat jetzt hier auch nur 16 Byte. Ein bescheidener Cache, ist ein Direktabbildender und ich laufe halt immer durch diese Schleife da durch und produziere jede Menge Misses. Und dann wird das Ganze hier gleich aufgezeichnet in diesem Histogramm. Und ich kann, das ist das Nette, ich kann dann Untersuchungen machen, beispielsweise wie verhält sich das Ganze, wenn ich jetzt den Cache erhöhe. Und solche Dinge. Oder ich kann dann auch verschiedene Strategien einstellen. Und kann hier mal tatsächlich ins Prozessorinnere gucken. So. Also so viel zu diesem Prozess, zu diesem einen Prozessorsimulator. Und stoppen wir das Ganze mal wieder. Dann verspricht der, bei dem gibt es übrigens auch noch so einen kleinen C-Compiler, also höhere Programmiersprache, mit dem er das Ganze dann auch noch übersetzt. Und dann gibt es noch was, was er behauptet, aber leider noch nicht kann. Ich weiß nicht, ob der Mann
da noch dran arbeitet. So, New CPU, ja. Da gibt es nur den Button. Ich könnte Start New CPU, also das klappt meiner Meinung nach noch nicht. Also Multicore kann er noch nicht oder Multiprozessortechnik. Da gibt es aber ein anderes Tool, und da sind wir gerade mal proben. Und das ist von, da habe ich auch letzte Woche auf einer Tagung sogar die Macher davon getroffen. Das ist ein freies Tool, das Tool Soclip. Und Soclip baut auf, sagt Ihnen System-C etwas, auf der Programmiersprache C. Beziehungsweise ist das eine C++-Klassenbibliothek. Und mit der kann ich in C Hardware modellieren, beschreiben und simulieren. Und Soclip ist, ja, Sie sehen hier schon Telekom Paris Tech, ein recht ehrgeiziges Projekt, was in Frankreich vor einigen Jahren gestartet wurde. Das sind also illustre Forschungseinrichtungen aus der französischen Forschung dabei und mehrere Universität Bretagne und Paris Süd, also mehrere Universitäten aus Paris, und von Firmen wird das auch entsprechend unterstützt. Und Soclip ist in der Lage, also in Hilfe von, es gibt jetzt keine GUI, aber mit Hilfe von System-C-Modellierungen Multicore zu erzeugen, Multicore-Prozessoren zu erzeugen, Speicher anzubinden und dann auch ins Innere reinzugucken. Und dabei werden leider, also 80x86-Architekturen werden nicht unterstützt, aber unterstützt werden MIPS, ARM, PowerPC und Microblades, NIOS, das sind Soft-IP-Prozessoren, die in FPGAs drin sind, und es wird noch unterstützt, noch ein paar andere. Jo, und Soclip erlaubt sowohl die Simulation auf instruktionsgenauer Ebene als auch auf zykliengenauer Ebene. Und da kann man Caches ein- und ausschalten und mal schauen. Ich habe das Ganze hier jetzt eben da gerade in der virtuellen Maschine laufen, weil also unter Windows gibt es so eine Version da nicht, wie gerade eben das eine gezeigte Beispiel. So, jetzt also zurück zur Vorlesung, nicht zu der hier, das ist CE1, die kommt am Montag. Jo, GPU-Programmierung, MPI-Programmierung, das ist in dem letzten Teil mit drin, jetzt dann im vorletzten Teil, da sind Sie auch in der Rechnerübung tatsächlich mal in einem FPGA so einen kleinen Multicam-Prozessor aufbauen. Nicht vom Scratch, weil sonst werden Sie nicht mehr fertig, also das heißt, wir haben da schon einiges vorbereitet an VHDL-Modellen, und die müssen Sie dann halt übersetzen und dann das in einem FPGA zum Laufen bringen. Sie haben ja mitgearbeitet, Herr Lieske, an der, oder? Nee. Ah, nein, da war der Herr Gehr. Ich dachte, Sie hätten auch mitgearbeitet. Okay, gut. Ja. So, jetzt haben wir wahrscheinlich noch ein paar gordische Knoten zu knacken. Und zwar, also die Übungsleitung wird der Max Schneider machen. Die Zeiten, ja. Wir hatten eigentlich einen Konflikt mit dieser Uhrzeit hier. Okay, da läuft die, was läuft da? Echtzeitsysteme. Ja. Den anderen wird es alle passen von der Zeit her? Ja, dann würde ich fast keine Abstimmung mehr machen. Ne. Weil es ist doch ziemlich eindeutig. Dann. Ich habe mir nur überlegt, ob ich es auf Dienstag von 14 bis 16 verlege. Dienstag 14 bis 16. Da schütteln mehrere die Köpfe. Ne. Okay. Also ich glaube, den meisten passt dann dieser Donnerstagtermin. Dann lasse ich es da. Ich weiß nicht, was Sie jetzt machen. Ne? Wollen wir halt gucken. Ja. Wobei, Videoaufzeichnung muss ich gleich mitten in die Kamera sagen. Ich möchte nicht, dass ich dann hier vor leeren Rängen spreche. Und also, wunderbar, den Feinen schauen wir heute Abend an. Dazu esse ich ein paar Chips und ich sitze dann hier vor, stehe dann hier vor zwei Leuten. Das ist immer das, was ich mit der Videoaufzeichnung, ansonsten habe ich überhaupt nichts gegen die Videoaufzeichnung. Aber gut, in dem Fall, wenn Sie jetzt natürlich einen Konflikt haben, aber die anderen, ich habe nur drei Hände gesehen, ne? Also das heißt, die anderen dürfen mir keine Ausreden machen. So, also was die Übungstermine angeht, der Max ist bei mir wäre es auch ein bisschen angestrengter gewesen. Ich muss ja noch ein paar andere Vorlesungen halten. Mit den Übungen sind wir ein bisschen flexibler. Ne? Also das ist jetzt waren die Übungstermine von letzten Jahr, die müssen nicht so bleiben. Ne? Also ich frage mal, wer passt denn? Gibt es irgendjemand, dem eine dieser beiden Termine nicht passt? Ihnen passen beide nicht. Also bei den Terminen könnte man, also bei den Tafelübungen, bei den Übungen lässt sich da schon noch was machen. Ne? Welcher Termin, also passen beide nicht? Beide gleichen, ja. Also da müssen wir nur einen verschieben. Freitag 10?
Dann kann ich nicht.
Sie nicht mehr. Freitag 8 ist gut. Der Montagtermin, der ist super. Ja. Naja, es ist immer das Gleiche, es ist immer schwierig. Ja. Fangen wir mal so, wem passt denn alles dieser Montagstermin? Okay. Und der Freitagtermin? Ah, der passt vielen, ja. Okay, was machen wir denn nun? Also, Montag 10? Würde Montag 10 Uhr gehen? Also gut, also die Freitag kennen können, die brauchen ja, dann haben wir ja kein Problem. Montag 12? Okay, Seminar oder? Montag 16 Uhr?
Genau.
Montag 16 Uhr?
Geht nicht.
Aber geht bei Ihnen Freitag?
Nee.
Irgendwann trifft es immer, ne? Ja, oder was man noch machen könnte, wie schaut es denn, wie ist denn das mit der Rechnerübung? Passt die so?
Die passt.
Also dann könnte man nämlich gleich eine Tafelübung von der wegschieben. Wäre eine Möglichkeit. Dienstag 8 bis 10? Da können Sie nicht. Aber Sie können Freitag?
Nein.
Auch nicht?
Aber die Montag-Rechnung passt bei mir nicht.
Passt bei Ihnen nicht. Aber ich weiß nicht, wollen Sie 7,5 ECDS einbringen?
Wäre schon gut gewesen.
Wäre schon gut, ja.
Also ich will auch.
Wird die Rechnerübung auch aufgezeichnet?
Nee. Nee, bei der Rechnerübung sollen Sie ja sozusagen selber auch irgendwie aktiv werden. Ne? Also beziehungsweise der...
sowieso. Ich weiß nicht, was wir da machen, deswegen frage ich.
Naja, Sie sollen praktisch tatsächlich, der Max wird ein bisschen was am Rechner dann vorführen, unten im Labor. Da können Sie auch in Zweiergruppen arbeiten. Sie sollten auch in Zweiergruppen arbeiten, weil wir nämlich nur 8 Rechnerplätze haben. Und sonst müssten wir da unten noch 2 Rechnerplätze vielleicht einrichten. Das könnten wir schon noch hinkriegen. Und dann sollen Sie ja tatsächlich mal von diesen Simulatoren was erproben.
Ne? Gibt es eine Abgabe?
Nee, weiß ich nicht. Ich glaube, das machen wir jetzt so nicht so streng. Glaube ich nicht. Also höchstens, dass wir vielleicht 1-2 Dinge da mal machen. Also ja gut, klar, irgendwie müssen sie ja die 2,5 ECDS, ich weiß gar nicht, wie er das genau geplant hat. Aber das ist jetzt zwar kein Seminar, aber letztes Jahr, der Gemeinde ist da munter auch untereinander diskutiert worden. Sie sollen sich da durchaus ein bisschen austauschen. Also sprich, die aktive Teilnahme wäre mir auch schon, also wirklich eine aktive Teilnahme. Müssen Sie natürlich dann da sein, ist klar. Ne? Wenn es einen Zeitkonflikt gibt, ist schwierig. Sind es dann auch 2,5 ECDS wert? Das muss ich jetzt nicht extra nochmal irgendwie prüfen oder so. Das muss ich mit Max nochmal besprechen, wie er es letztes Jahr gemacht hat. Tja, was tun, ne? Immer das Gleiche. Also nochmal, Hände hoch, wem passt die Rechneraktur 10 bis 12 Uhr? Wem passt sie? Die meisten. Wem passt sie nicht? 1, 2, 3. Ich glaube, ja. Von 8 bis 10? Nee, am Dienstag. Also okay. Und 12 bis 2. 12 bis 2, ganz ungünstiger. Jetzt machen wir Folgendes, weil sonst stehe ich heute Abend noch da. Ich gebe jetzt mal hier eine Liste durch und schlagen Sie bitte Ihre E-Mails da drauf. Und der Max kann ja nochmal einen Doodle, wie es heutzutage heißt, aufsetzen. Vielleicht findet sich ja dann noch irgendwie was. Ne? Lassen wir es erst einmal so stehen. Er ist jetzt heute nicht da, aber dann müsst ihr gucken. Also mit den Übungen ist es auch so, normalerweise habe ich in der zweiten Woche damit angefangen. Fangen wir übernächste Woche damit an, damit ein bisschen Stoff zusammenkommt, weil, das ist ja auch noch doof dieses Jahr, weil die Montag, Freitag, weil die Vorlesung erst am Donnerstag ist. Also das heißt, muss ja ein bisschen Stoff zusammenkommen, ne? Und dann ist eigentlich schon Ende der Woche. Also fangen wir übernächste Woche. Ja gut, bei der Tafelübung gehen Sie alle hier rein. Achso, kann nicht jeder wieder. Also gut, dann machen wir folgenden Trick. Genau, die Freitagübung, der ist ja dann schon Donnerstag die Vorlesung gewesen. Die findet dann statt. Genau, nächste Woche findet also dann die Freitagübung statt. Und die Montagübung noch nicht, weil ich glaube, ich werde jetzt heute nicht mehr allzu viel schaffen. Ne? Was haben wir denn noch? Ein bisschen was werden wir schon schaffen. Also, soweit verstanden. Freitagübung nächste Woche findet statt und Montagübung nicht. Dann ist halt die Freitagübung, wobei das ist gar nicht so schlecht, weil nämlich dann haben alle, die sowohl in die Freitag- als auch in die Montagübung gehen, die gleichen Vorlesungen gehört. Weil wenn es mittendrin ist, dann hat die Montaggruppe immer einen Nachteil. Na, das ist ein bisschen doof. So machen wir es, das ist gar nicht so schlecht. Gut, also dann schauen wir halt nochmal, wie wir das jetzt mit dieser Rechnerübung dann da irgendwie hinkriegen. Ich weiß nicht, Weil wenn ich jetzt alle Daten hier durchgehe, das wird immer irgendjemand sein, der den Kopf schüttelt. Ne? Nehme ich an. Okay, ja. Und Sie sind auch alle wüst entschlossen, dabei zu bleiben? Kommt drauf an, ne? Weil sonst ist der Max, muss ich glaube noch jemand hinzunehmen, also für den Max, dass die dann zu zweit unten sind. Aber die findet dann immer unten bei uns im Rechnerlabor statt.
Was ist das genau?
Das ist, wenn Sie aus dem Aufzug rausgehen, rechts und dann gleich wieder rechts, bis hinten an die Wand und dann nach links. Und dann hinten, da ist dann unsere zwei Labors, da reicht das Lehrstuhl 3. Ja, gut, also so zur Klausur mache ich keine, auch wenn es jetzt hier so knapp 18, 20 Leute sind. Ich bin ja so der Freund von Klausuren, warum nicht? Danke. Ich hasse das nicht. Ja, ich mache es mal hier oben ran, also. Das ist, glaube ich, besser. Aber immer noch besser als wie diese Mikros, die jetzt alle im Fernsehen da mal haben. Die müssen dann mal was am Ohr da tragen, das ist ja total lästig und dann haben sie immer was da davor. Wie kriegen Sie dann diese ECDS und wie kommen Sie an die Note dann? Warum bin ich jetzt nicht so ein Freund von Klausuren, weil ich es korrigieren muss? Nee. Nee, es hat auch den Vorteil, ich finde eine mündliche Prüfung, erstens geht es schnell für Sie vorbei. Nee, der Hauptgrund ist der, in der mündlichen Prüfung kriege ich individueller raus, ist es gelernt, ist es verstanden und ich bin auch nicht derjenige, der, wenn ich merke, okay, da ist er nicht so sattelfest, da bohren wir jetzt einmal nach, ne? Dann gehen wir zum anderen Thema. Das muss jetzt nicht sein. Und ich finde, da kann man viel individueller auf den Prüfling eingehen. Deswegen mache ich lieber mündliche Prüfungen. Und ich habe in Jena, das ist jetzt schon 5 Jahre her, in der Rechneragentur 1, die war Pflicht für alle, die ins Hauptstudium kamen, habe ich 60 Leute geprüft, auch alle mündlich. Da war ich zwar wochenlang am Tisch gekettet, aber ich habe es wirklich lieber mündlich gemacht. Gut, ja, also das sind jetzt so die Randbedingungen. Haben Sie zum Organisatorischen noch irgendwie Fragen? Dann die mündliche Prüfung wie üblich, 30 Minuten. No. Max wird mich dann begleiten und dann haben wir noch viele Fragen. So, dann würde ich jetzt eigentlich schon, geben Sie den Zettel schon durch? Ja, okay. Dann würde ich jetzt hier nochmal einsteigen ins Inhaltliche. Kurze Wiederholung, RISC und CISC-Prozessoren. Das ist jetzt sozusagen nochmal die geraffte Fassung von dem, was wir auch in der GRA gemacht haben. Gut, ja, Mikroprogrammierung in CISC-Architekturen. Heute mache ich jetzt auch nicht mehr so viel Tafelarbeit. Ich werde auch ansonsten immer ein bisschen Tafelarbeit machen, aber ich habe gesehen, selbst im großen Hörsaal, das klappt ideal mit der Kamera, hatte ich gar nicht gedacht. Haben wir es mal kurz mal angeschaut. War alles sehr gut im Video dann zu sehen. Hier in einem kleinen Raum wahrscheinlich sowieso. So, also Mikroprogrammierung in CISC-Architekturen, Pipelining in RISC-Architekturen. Schon ein paar Jahre her wahrscheinlich, ein paar Semester her, genau diese Animationsfolie hatte ich schon mal in den Grundlagen gezeigt. Was heißt es jetzt Makroprogrammierung? Warum hat man das eigentlich so gemacht? Ne? Nach außen hin ist ein sogenannter Makrobefehl vorhanden und der ist eigentlich nichts anderes als der Einstieg in ein Mikroprogramm. Und da werden einzelne Mikroinstruktionen abgearbeitet, da dürfen natürlich auch Schleifen drin sein. Und diese Mikrobefehle, das ist dann wirklich die Firmware, die firmenspezifisch ist. Die ist dann mehr oder weniger hart gebrannt in dem Prozessor. Und jetzt machen wir mal eine Skizze da noch an der Tafel, die hätte ich damals mal gemacht. Und das ist zum Beispiel, haben wir das heute bei dem 80x86-Code. Das ist sozusagen der Makrobefehl. Das ist nach außen bekannt, steht im Handbuch. Da steht dann genau drin, wie der Befehl heißt, add und wie die einzelnen Operanden auszusehen haben, wie die Operandenfolge ist, wie viele Bits und so weiter dafür spendiert werden müssen. Und die können jetzt zum Beispiel bei AMD umgesetzt werden. AMD Firmware. Oder Intel Firmware. Und da werden die natürlich einen Teufel tun, das zu verraten, wie sie das genau intern gemacht haben. Aber nach außen gibt es sozusagen eine gemeinsame Schnittstelle, die hat sich mehr oder weniger durch die Marktmacht von Intel ergeben. Und ja, deswegen ist es möglich, und die ist dem Programmierer bekannt, die ist zur Programmierseite hin bekannt. Und das werden jetzt also hier die Mikroprogramme. Ja, und das heißt also, Sie können dann ohne weiteres mit dem 80x86 kompatiblen Code auf einer AMD-Maschine, ich habe zum Beispiel privat zu Hause mal einen 6-Core mir gekauft vor 2 Jahren von AMD, da dachte ich mir, probierst du mal AMD aus, ich habe immer nur Intel-Prozessoren gehabt. Und ja, und der läuft natürlich genauso gut auch, was heißt, der läuft erstmal genauso auf Intel-Prozessoren. Wie gut die dann laufen, das ist natürlich unterschiedlich. Das ist dann halt, hängt dann vorab davon ab, wie diese Befehle jetzt hier umgesetzt werden auf der Mikroebene. So. Ja, okay, warum hat man das dann damals so gemacht? Steigen wir nochmal ein zu der Architektur eines mikroprogrammierten Leitwerks. Und der andere hat man das deswegen gemacht, weil ich damit natürlich dann auch flexibel werde. Ich kann immer wieder neue Befehle einbauen, beispielsweise dadurch, dass ich hier auf der unteren Seite immer ein neues Makroprogramm schreibe. Okay. So, wie sieht das Ganze jetzt nun hier von der Logik her aus, von so einem mikroprogrammierten Leitwerk? Ich habe also dieses Control Address Register, da steht also der erste Mikrobefehl des auszuführenden Mikroprogramms drin. Und das CBR hier unten, das ist ja, tatsächlich dann der Mikrobefehl. Ja. Und das sind die einzelnen Kontrollsignale, die im Rechner, im Prozessor dann irgendwo gesetzt werden, um die Datenpfade zu schalten, ja, um entsprechende Kontrollsignale an die ALU zu geben, damit klar ist, welche Operation denn jetzt nun ausgeführt werden soll. Okay. Und hier drin, jetzt in diesem Control Memory, da steht dann eigentlich, stehen da meine Mikroinstruktionen. Und in diesem Control Address Register, steht der erste Befehl des Mikroprogramms, die Adresse des ersten Befehls des Mikroprogramms, das ich ausführen will. Und diese Sequencer-Logik hier, was macht die nun? Die hat die Aufgabe, hier eben immer weiter zu schalten. Dieses Mikroprogramm auszuführen zur nächsten Adresse, beziehungsweise dann auch einen Sprungbefehl auf der Mikroebene auszuführen. Entscheidet, welche Adresse also aus dem CM, aus dem Control Memory, als nächstes ausgelesen wird. Das hier alleine wäre jetzt für sich erst nochmal die Mikrowelt, und jetzt kommt der Zusammenschluss zwischen der Mikrowelt und der Makrowelt. Das ist jetzt der PC, Program Counter, Instruction Register, wo tatsächlich drinsteht, unter welcher Adresse der Befehl zu finden ist, der gerade ausgeführt wird. Und zwar der nach außen bekannt ist. Der hier. Ja. Und der wird dann durch einen Decoder übersetzt, wo die erste Adresse steht des zugehörigen Mikroprogramms. Soweit verstanden? Ne? Also das heißt im Prinzip, wenn ich jetzt hier, ab und zu fällt mir immer mal so im Kopf was ein, was ich gerade malen muss. Ich habe hier also meinen Makrobefehl, add, irgendwas, ne? R1, R2 von mir aus. So, jetzt geht add in den Decoder. Natürlich ist add auch irgendein 1-0-Muster. Ne? Das ist alles irgendwie als 1-0-Muster kodiert, 1-0-1. Und aus diesem Decoder kommt jetzt zum Beispiel raus die 18. 16, 8, 4, 2, 1. 1, 2, 4, 8, 16, genau. Das heißt, und das ist jetzt hier mein Control Memory. Und dort steht an der Adresse 18 der erste Befehl, Mikroinstruktion 1 bis und so weiter. Irgendwann steht hier End. Das heißt, das Mikroprogramm ist am Ende. Und dann ist dieser Add-Befehl damit implementiert worden. Und wenn ich am Endbefehl hier ankomme, was tun? Dann hole ich mir den nächsten Makrobefehl. So funktioniert das. Und dieses Teil hier innen ist eben flexibel veränderbar. Ja. Gut, ja, die Sequenzerlogik, hier steht nochmal alles dann im Text ein bisschen da. Greift auf die Alloflex zu, um zu entscheiden, ob ich jetzt zum Beispiel springen muss oder nicht, ob eine vorherige Operation kleiner, größer oder gleich null war. Und ja, das Ganze ist eben taktgesteuert. Ne? Genau, also anhand der Alloflex wird entschieden, ob bedingter Sprung, Flex geben Auskunft, ob springen oder nicht. Nächste Adresse, der Adressteil des im CBR, im Control Buffer Register stehenden Mikroinstruktionsbefehl, das wäre bei einer Sprungadresse, bedingter Sprung, unbedingter Sprung oder eben der Inhalt des CARs. Das heißt, das vorherige Mikroprogramm ist fertig. Okay, soweit klar. Schaltet einfach hier durch. Ne? Gut, das Ganze kann ich hier auch noch als so ein Zustandsdiagramm hier mal da hinschreiben. Das war auch noch in der Grad dran. Befehl holen, Befehl dekodieren, Adresse Operand berechnen, mehrere Operanden holen, falls ich die brauche. Den Befehl ausführen, Adresse des Ergebnisses berechnen und Ergebnis speichern. Da haben wir schon mal so einzelne Phasen des sogenannten Befehlszyklus. Zyklus deswegen, weil dann geht es wieder von vorne los. Gut, da haben wir noch Bearbeiten von Vektoren drin, beispielsweise bei SSE oder sowas. Dann ist der Befehl irgendwann fertig, Adresse Befehl berechnen, nächsten Befehl holen. Das ist also dieser Zyklus. Da taucht schon ein bisschen auch die Pipeline auf, die wir dann später gleich bei den RISC-Prozessoren sehen werden. Also so habe ich das jetzt als Zustandsdiagramm da mal hingemalt. Also übrigens aus meinem Lieblingsbuch für die Grundvorlesung, das Dorlings. Der ist jetzt, also Literatur gebe ich auch noch mal ein bisschen an, das nächste Mal. Ja, der Hennessy Patterson ist jetzt schon für die Rechnerarchitektur das Angesagtere. Gut. Gehen wir nochmal, nicht durcheinander bringen lassen, dass ich jetzt hier da durchspringe als Disc-Jockey. Jetzt schauen wir uns mal den Teil da hier nochmal genau an. Control Memory. Das ist jetzt hier nochmal gezeigt, die Organisation des Leitwerksspeichers. Und da stehen also diese ganzen Mikroprogramme drin, bestehend aus einer festen Folge von Mikroinstruktionen, beginnen an einer festen Adresse.
So, jetzt haben wir vorhin gesehen in diesem Zustandsdiagramm, es gibt Befehl holen, es gibt Operanden holen und Befehl dekodieren. Auch das ist nochmal als ein Mikroprogramm abgelegt. Das ist ja auch eine bestimmte Folge von Kontrollsignalen, die ich setzen muss. Ja. Und es steht hier, Fetch Cycle Routine. Das heißt, Punkt, 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 hier sind einzelne Mikroinstruktionen, die jetzt dafür sorgen, dass ein neuer Befehl geholt wird. Neuer Befehl heißt, Instruktion in Cache gehen oder in den Speicher gehen, Adresse dort anlegen, durchschalten und so weiter, in den Programmzähler einlesen, den Inhalt. Gut. Also Durchführung der Befehlsschleuse, Befehl und Daten holen. Ja. Indirect Cycle Routine, Interrupt Cycle Routine. Also das ist dann für, falls ich eine indirekte Adressierung habe, dann gehe ich hier auch nochmal ein paar Mal durch. Indirekte Adressierung ist noch klar. Ne? Also das heißt, im Speicher steht nicht tatsächlich der Wert, sondern es steht die Adresse des Wertes, den ich tatsächlich da holen will. Also um beispielsweise einen Zeiger zu implementieren. Ne? Okay, dann Jump to Indirect, also wenn ich einen indirekten Befehl habe, springe ich hier hin oder Execute. Und Execute ist hier Jump to Opcode Routine. Hier gucke ich jetzt nach, das ist im Prinzip ein Case. Habe ich ein End, habe ich ein Add, habe ich ein Mul, Sub, eine Ausgaberoutine und springe dann da an die richtige Adresse hin. Und die steht ja im Mikrocode drin. So, okay, dann haben wir noch dieses Interrupt-Cycle-Routine. Das ist, wenn ich einen Befehl abgearbeitet habe, dann lasse ich einen Interrupt zu, also nicht mittendrin. Das ist schwierig für die Prozessoren, dann da wieder den richtigen Einstieg zu finden. Also Befehl wird zumindest schon mal abgearbeitet bis zum Ende. Und dann am Ende wird geguckt, liegt ein Interrupt an. Und dann springe ich zu dieser Interrupt-Routine. Interrupt Cycle Routine. In dem Fall wäre es jetzt halt nur eine, die jetzt da hier drin ist. Oder beziehungsweise ich könnte dann hier auch nochmal anhand eines Vektors zu anderen verzweigen. Gut, also soweit verstanden, wie das da hier funktioniert. Soweit alle im Bilde? Okay. Ja, fassen wir das Ganze mal zusammen. Warum hat man sich das damals so überlegt? Mikroprogrammspeicher ist veränderbar. Ne? Ich kann also beispielsweise, ich kann zum Beispiel auch nochmal ein Programm optimieren. Ich kann einen Befehl optimieren, weil ich jetzt eine bessere Hardware habe. Aber nach außen heißt der Befehl immer noch genauso wie vorher. Wenn er nämlich anders heißen würde, hätte das einen Nachteil. Möglicherweise würde mir mein Kunde davonlaufen, weil ich dem sage, Mensch du, ich habe jetzt einen tollen neuen Prozessor, der schlägt alles, was vorher da war. Den, wenn du da kaufst, dann bist du so und so viel Faktor schneller. Leider musst du allerdings deine ganze Software auch noch neu dazu kaufen. Du musst alles wegschmeißen, weil ich jetzt einen neuen Befehlssatz mir ausgedacht habe. Ne? Dann wird er so, nee, meine nicht. Ne? Ich habe so viel Software gekauft, ich sehe jetzt gar nicht ein, dass ich meine gesamte Software ausräumen soll und kaufe was Neues. Werde ich nicht machen. Also, dadurch, ich bin nach außen, die Schnittstelle bleibt gleich, aber intern kann ich das verändern, dadurch, dass ich meine Mikroprogramme zum Beispiel eben optimiere. Oder ich kann führt zu höherer Flexibilität. Ne? Ich kann auch neue Befehle einführen oder eben zu einer Befehlskompatibilität. Das heißt, ich kann ein völlig neues Rechenwerk mir ausdenken. Hauptsache nach außen hin bleibt dieses 1.0-Muster, was ich im Programmierhandbuch stehen habe, für meinen bestimmten Makrobefehl erhalten. Dann muss das wieder gehen. Tja, neue Prozessorversion versteht Befehle der alten Version, passt alles. Andere Befehle kann ich emulieren, beispielsweise, ne? Dadurch, dass ich ein anderes Mikroprogramm eben da einsetze. Und damit der Prozessor versteht Befehlsatz eines anderen Prozessors, wie wir es hier eigentlich haben. Damit verstehen die AMD-Prozessoren eigentlich auch den Befehlsatz von den Intel-Prozessoren. Oder aber ich kann um die Flexibilität noch weiter voranzutreiben. Ich kann den Mikroprogrammspeicher nicht nur als Festwertspeicher sehen, sondern auch ladbar. Das heißt also, ich muss gar keine neue Hardware auflegen, um einen neuen Befehlssatz zu installieren, sondern ich mache einfach ein Update vom Festwertspeicher, ähnlich wie ich das beim BIOS zum Beispiel mache, wenn ich da neue Basisroutinen
da reinlade. Ne? Oder aber ich nehme überhaupt kein Mikroprogrammspeicher mehr in Hardware, sondern ich bilde das alles mit einer Software nach und das ist dann letztendlich die Basis für virtuelle Maschinen, indem ich einen ganz anderen Prozessor auf eine, ich kann zum Beispiel einen ARM-Prozessor hier auf meinem PC ablaufen lassen, indem ich den Befehlssatz eben 1:1 nachbilde. Gut, also, soweit zu den CISC-Architekturen und CISC-Architekturen ist in dem Sinne äquivalent mit Mikroprogrammierung oder mit diesem ganzen Konzept der mikroprogrammierten Leitwerksarchitektur. Okay, war eigentlich ein schönes Konzept. Jetzt kommen wir mal zu den RISC-Architekturen. RISC, ja, der Name CISC kam eigentlich erst auf, als man mit CISC, als Hennessy und Patterson da Anfang der 80er Jahre der Meinung waren, wir laufen da in eine Sackgasse. Warum denn? Ja, das motiviere ich jetzt schon mal ein bisschen, das kommt dann später nochmal genauer. Mit der Hauptgrund war, der Befehlssatz schwoll an und schwoll an, ja, das war ein schönes Konzept, neue Befehle, neue Befehle, neue Befehle und man könnte sich auch noch kompliziertere Dinge ausdenken, wie beispielsweise mehrfach indizierte Adressierung. Am schlimmsten hat man es in dieser WEX 1187 da getrieben. Da gab es dann Befehle, die hatten 22-fache indirekte Adressierung. Ich weiß gar nicht, was die da gemacht haben. Da dreht man auch irgendwie durch. Also die haben damit irgendwie so ein Switch-Anweisung da gleich umgesetzt mit so einem entsprechenden Makroprogramm. Ne? Und ja, so entstand da ein Wildwuchs. Und am Ende haben die Compilerbauer gar nicht mehr durchgeblickt. Und es gibt Untersuchungen, dass die Compilerbauer von den vielen, vielen Befehlen, die ihnen die Hardware-Architekten da hingetragen haben, nur noch 30% genutzt haben. Da. Und dann wird das Ganze natürlich ein bisschen widersinnig. Also da gibt es die berühmte Patterson-Studie oder so ähnlich hieß die. Und da hat sich ab 70% der Befehle in meinem Leitwerk waren noch immer genutzt. Oder noch ganz selten. Dann bringt es doch nicht mehr. Ne? Und deswegen sagten sie, wir müssen da einen neuen Ansatz wagen, legten die Hennessy und Patterson die RISC 1 und RISC 2 auf Berkeley, in Berkeley auf und nannten ihren Befehlssatz reduzierter Befehlssatz, Reduced Instruction Set Computer. Und das andere, ja, wo jeder einzelne Befehl im Prinzip durch ein Mikroprogramm umgesetzt wird, ist ein Complex Instruction Set Computer. Und so wurden die Begriffe CISC und RISC geboren und Mikroprogrammierung ist im Prinzip CISC. Allerdings hieß die zur Geburtsstunde der Mikroprogrammierung hieß es noch nicht CISC. Das hat man dann erst später so genannt. Und das waren die RISC-Prozessoren waren also Prozessoren der vierten Generation. Die vierte Generation begann, als man es geschafft hatte, die magische Grenze von 1 Million Transistorfunktionen, die auf einem Chip integrierbar waren, zu durchbrechen. Heute sind wir bei 10 Milliarden. Vorher hat man immer, das war also das Very Large Scale Integration. Später hat man das dann aufgegeben. Diese Bezeichnung, es ging an mit Small Scale Integration, Medium Scale Integration, Large Scale Integration, Very Large Scale Integration. Das waren immer so Faktor 10 mehr an Transistoren. Das nächste war eigentlich dann Giga Scale Integration, also 10 Millionen. Irgendwann hat man es aufgegeben. Und jetzt ist eigentlich alles VLSI. VLSI ist alles größer als 1 Million. Gut, die RISC-Architekturen, die sind gekennzeichnet durch elementare und kleine Maschinenbefehlssätze. Das heißt, die Operanden- und Befehlshohlphase ist dadurch während eines Grundtaktes ausführbar. Das war so die Idee. Adressrechnungen gibt es nicht mehr. Es gibt keine Adressrechnungen gibt es nicht mehr durch explizite Befehle, durch direkt in Hardware implementierte Befehle, so muss ich sagen, sondern es gibt keine komplizierten Adressierungsarten mehr und keine dafür notwendigen Adressierungsberechnungen. Wenn ich das brauche, muss ich es selber explizit ausrechnen. Und für Sie als Hochsprachenprogrammierer wäre es natürlich lästig, das heißt, das muss dann der Compiler machen. Der Compiler muss dann den entsprechenden Code erzeugen. Aber der Compiler kann nicht mehr einen komplizierten Befehl erzeugen, wo diese indirekte Adressierung dann damit kodiert ist, sondern nein, er muss dann dafür sorgen, dass entsprechende Integer-Adressberechnungen im Vorfeld gemacht werden. Tja, die Operanten, das ist das mit der Load-Store-Architektur, die sind immer in Registern gegeben. Es gibt nicht mehr, wie beim CISC zum Beispiel, konnte es durchaus sowas hier geben. Add R1 und M steht jetzt für Memory, oder ich schreibe es gleich hin, Mem, und dort von mir aus Adresse 4. Also hol das, was im Speicher unter Adresse 4 steht und addiere es zum Registerinhalt 1. Gibt es nicht mehr, das ist CISC. Bei RISC gibt es nur noch Operanten, die in Register sind. Und wenn die jetzt, es geht schon wieder mal Geschmiere los, jetzt wenn die aber vorher nicht in Registern waren, müssen sie dorthin gebracht werden mit expliziten Befehlen. Nämlich zum Beispiel mit einem Load-Befehl. Load mem4 nach R2. Ja, und dann sind die äquivalent. Ich brauche einen zusätzlichen Befehl. Da sieht man schon mal einen Nachteil. Ne? Das haben ja auch die CISC-Leute gesagt, na, ihr RISC-Befürworter, ihr produziert ja bloß lange Programme. Dafür haben die RISC-Leute gesagt, ja schon, mag sein. Aber wir können unsere Befehle schön in einer Pipeline abarbeiten, weil alle schön gleich lang sind. Das könnt ihr nicht. Ja? Ihr habt ja schon ihr habt ein Problem. Einmal müsst ihr euren Operanten aus dem Speicher holen, einmal könnt ihr ihn aus dem Register holen. Und dann einmal ist euer Befehl 22 Byte lang und einmal ist er nur 2 Byte lang. Ihr kriegt es ja nicht mal hin, die Befehlsholphase anständig zu pipelinen. Weil ich einmal, wenn ich 22 Byte langen Befehl holen muss, dann dauert es natürlich viel länger, als wenn ich nur einen 2 Byte langen Befehl holen muss. Na? Und ich muss die Befehlsholphase erstmal abschließen, bevor ich weitermachen kann. Also ist die, wenn ich den 22 Byte langen Befehl hole, dauert die Befehlsholphase viel länger. Also wie beim 2 Byte langen Befehl. Und in der Zeit kann die CPU nichts anders machen. Was bei RISC eben anders ist, wenn wir dann sehen werden, oder? Weil die eben alle schön gleich lang sind. Preis dafür, ich muss mehr Befehle verwenden. Ja, das war die Idee am Anfang. Dadurch werden insgesamt meine Leitwerke schlanker und einfacher und brauchen weniger Platz. Und hurra, den Platz, den verwende ich für große universelle Registersätze. Ja. Deswegen nach außen hin hat ja der 80x86 halt immer nur noch seine 8-10 Register da, wenn überhaupt. Ne? A, B, C, D, die Register, die er da alle hat. Und diese ersten RISC-Prozessoren, die rauskamen, der von Motorola damals, der 68000er, der hatte gleich 32 Register. Und so ein ARM-Prozessor, der hat locker 32 bis 64 Register. Und der Platz war da, aber die Leitwerke wurden schlanker. Mittlerweile sind die Leitwerke auch wieder total angeschwollen, weil man viel Technik braucht, um diese Pipeline dann tatsächlich auch zu füllen. Aber am Anfang, als die Pipelines noch schön klein waren, war dem so. Also der Platz, den ich eingespart habe für das Mikroprogrammwerk, den habe ich für größere Registersätze verwendet. So, ich habe ein fest verdrahtetes Leitwerk, also kein Mikroprogramm. Das heißt, jeder RISC-Befehl, so wie er kommt, wird direkt in ein binäres Steuersignal dekodiert. In der Sprache der Mikroprogrammierung heißt es, jeder RISC-Befehl ist gleich eine Mikroinstruktion. Gut, tja, ich versuche überall konsequent Pipelining auszunutzen, Fließbandverarbeitung, und zwar nach Möglichkeit alle Befehle, bis auf Laden und Speichern, wenn ich nicht Glück habe und die Sachen sind im Cache, also auf den Speichern zu, auf den Hintergrund, auf den Arbeitsspeicher zugreifen muss, dann kann ich die alle innerhalb eines Taktes ausführen. Ja. Das ist auf die reine Ausführungsphase bezogen, also immer ein Takt, ein Befehl im Durchschnitt. Später war das auch nicht mehr ganz konsequent durchzuhalten, zum Beispiel bei numerischen Gleitkomma-Operationen. Aber die kriegen sogar wieder ein bisschen hin. Wissen Sie, was die da machen bei Intel? Die takten dann intern die Gleitkomma-Arithmetik-Einheit höher, um das wieder ein bisschen auszugleichen. Also solche Feinheiten, da gehen wir dann auch später drauf ein. So, Pentium Pro, was hat jetzt Intel, war diesem RISC-Konzept am Anfang erstmal ein bisschen skeptischer gegenüber gestanden. Und speziell die eingebetteten Prozessoren, also die ich in eingebetteten Systemen verwende, im Auto zum Beispiel, in solchen Beamern, in Videoanlagen und so weiter. In der Waschmaschine, gut, da steckt ja einfach ein Mikrocontroller drin, der müsste reichen. Aber in etwas komplexeren Prozessoren, die ein bisschen leistungsstärker sein sollten, in eingebetteten Systemen, kamen eigentlich nur noch RISC-Prozessoren zum Einsatz. Auch in den Workstations, wie es damals nur hieß, weil der PC war zu jener Zeit, der hörte mit dem 8486 auf, da hat er immerhin schon mal einen Fließkommaprozessor gehabt, aber eigentlich war deswegen immer noch der Büro-PC. Dass der für das anspruchsvolle Rechnen für Ingenieursaufgaben eingesetzt werden konnte, begann eigentlich erst mit den Pentium-Prozessoren. Vorher war das nach wie vor das Gerät, mit dem er geschrieben hat und was man ins Sekretariat gestellt hat. Ne? Und das hat man unterschieden, der Personal Computer und die Workstation. Und die Workstation war das Arbeitsgerät des Ingenieurs, der irgendwelche Konstruktionen gemacht hat. Und da saßen überall eigentlich RISC-Prozessoren drin. Gut, wie ging das jetzt nun weiter? Intel hat natürlich gemerkt, so schlecht ist dieses RISC-Prinzip auch nicht. Gerade das mit dem Pipelining geht ja so gut. Und ja, was ist es nun? Haben sie nun ihre Prozessoren völlig überarbeitet? Nein, sondern die sind eigentlich Zwitter. Das heißt, nach außen sind die immer noch CISC-Prozessoren, aber intern werden nun diese einzelnen Mikroinstruktionen bei Intel nach RISC-Prinzipien und Pipelines abgearbeitet. Also man sagt, der Intel-Prozessor ist ein CISC-Prozessor mit äußerer CISC-Schale und innerem RISC-Kern. Gut, ja, mit RISC sind also einheitliche, dadurch aber auch redundante Befehlsformate sind entstanden, die jedoch schnell dekodierbar sind. Was heißt jetzt hier redundant? Machen wir mal da einen hin. So ein 64-Bit-Befehl. Dann ist da alles ein Befehl, ein Wort. 64-Bit-Wort haben wir jetzt hier. Und dann steht hier beispielsweise, gehen wir auf den Operanden aus. Wir hätten also drei Operanden. Machen wir hier vielleicht nur R3 hin, soll heißen R1 plus R2 nach R3. Und geben wir den da auch noch eine R3, damit es wenigstens wieder semantisch gleich sein soll. So, jetzt haben wir vielleicht, was haben wir denn? Spendieren wir 64 Register. Dann brauche ich genau 2 hoch 6, ne? 2 hoch 6 ist 2 hoch 4, 16, 2 hoch 5 ist 32, 2 hoch 6, 6 Bit, um eins von diesen 6, 64 Registern anzusprechen. Dann brauche ich nochmal 6 Bit, 6 plus 5 macht 11. Jetzt wird es hier ein bisschen knapp. Ne? Und für R2, dann habe ich nochmal 12 plus 5 macht 17, das ist jetzt nicht unbedingt äquidistant, was ich hier hingemalt habe. Macht R1, dann habe ich 18 bis 63 für die Befehle, ne? Das wäre dann der Operator. 63 minus 18 ist 45, da muss ich die 18 nur dazuzählen, ne? Also habe ich 46 Bit, stimmt das? Also 2 hoch 46 Befehle kodieren. 2 hoch 46 Befehle hat kein Prozessor. Ne? Was will man mit 2 hoch 46 Befehle anfangen? Das ist alles andere mehr als reduced. Also mit anderen Worten, es gibt hier bestimmte 1-0-Muster, die redundant sind, die nicht benötigt werden. Das ist damit gemeint. Mit redundanten Befehlsformaten. Und selbst wenn ich jetzt das Beispiel hier nicht mit 64, sondern mit 512 Registern gerechnet hätte, dann hätte ich auch gerade mal von 2 auf 6 auf 2 auf 9, 3 Bit, also hätte ich nur noch mal 9 Bit eingespart, dann wären es hier immer noch 2 hoch 37. Gut, aber wie ich schon sagte, um diese expliziten Befehle, die hier da einzubauen sind, will ich mich eigentlich nicht kümmern als Programmierer. Also muss der Compiler das tun, der sollte auch die Register möglichst gut auslasten. Also ist hier ein engeres Zusammenspiel von optimierenden Compiler und RISC-Prozessor-Architektur gefordert, um diese Fließbandverarbeitung auch effizient auszunutzen. Weil es nützt mir ja gar nichts, wenn ich die schönste Pipeline-Architektur habe, aber ständig habe ich irgendwelche Konflikte und kann die Pipeline gar nicht richtig ausnutzen. Genau. So, somit kommen wir zum Fließbandprinzip. Und das ist die Übertragung des zum Beispiel in der Automobilindustrie angewandten Prinzips der überlappten Bearbeitung von Arbeitsteilschritten auf den Befehlszyklus eines Prozessors. Langer Satz, ne? Aber genau die Phasen, die wir vorhin gesehen haben, bei der Befehlsholphase, Befehl holen, Befehl dekodieren, Daten holen, Befehl ausführen, Ergebnis zurückschreiben, das sehen wir, sind die einzelnen Phasen des Befehlszyklus. Und die werden jetzt in einem RISC-Prozessor streng synchron, also mit einem Takt, von unabhängigen Teilwerken werden dem zugewiesen und auch davon ausgeführt. Ja. Das heißt, ich habe jetzt hier ist mal die Situation bei nicht überlappten Arbeiten, kein Pipelining gezeigt. Dieses Bildchen habe ich aus einem Artikel vom Arndt Bode, uralt, aber gut. Arndt Bode ist sozusagen ein bisschen berühmter als ich, ne? Ist der Chef vom Leibniz-Rechenzentrum in München und vertritt dort in der TUM die Rechenarchitektur. Der kommt übrigens von hier, ne? By the way, der hat beim Wolfgang Händler hier studiert und promoviert und habilitiert. Ich habe sogar bei ihm noch Seminare gemacht und gut, aber das ist jetzt eigentlich eher uninteressant. Ne? So, und da gibt es auf jeden Fall ein Spektrum der Wissenschaftsartikel, den der Arndt Bode geschrieben hat. Die Zeichnung hat er nicht gemacht, aber die Redakteure von Spektrum der Wissenschaft, die illustrieren das immer so hübsch, finde ich. Und die haben da also diesen Eierkopf da gemalt und der macht jetzt diese einzelnen Schritte da hintereinander. Ne? Der muss also erstmal einen Befehl hier holen, geht in den Quartalkasten, holt einen Befehl, dann schaut er sich an, das muss ich tun, dekodierten, da steht dann drin, wo er nochmal in Karteikästen, die Karteikästen sind nämlich dann Speicher, zugreifen muss, um Operanden da rauszuholen und dann setzt er sich hin und rechnet wieder und dann, aha, hat er das Ergebnis endlich geschafft und dann legt er das in einem Karteikasten wieder ab. Das ist also der Befehlsholzyklus, dann ist er fertig und dann muss er von vorne wieder anfangen. Ne? Das ist jetzt ohne Pipelining. Das wäre also Befehl holen, dekodieren, Operanden holen, Befehl ausführen, rückschreiben, Befehl holen, zweiter Befehl, dekodieren, Operanden holen, Befehl ausführen, rückschreiben. So geht das dahin. Jetzt mit dem überlappten Arbeiten und das ist das Pipelining. Ne? Genauso wie ich es in der Fabrik eben auch habe. Ich schiebe ein Stück Blech rein, da wird es geformt. Und irgendwann kommt irgendwann hinten ein Auto raus und während es weitergeht, nach dem Formen, schiebe ich schon das nächste Stück Blech rein. So, das heißt, man unterscheidet hier zwischen der Latenzzeit und dem Durchsatz. Die Dauer eines Befehls ist mindestens genauso lang wie zuvor, weil der muss hier die einzelnen Phasen durchlaufen. Das heißt, der einzelne Befehl wird durch die Pipeline nicht schneller. Ne? Genauso, wenn Sie in der Autofabrik sind, ich war schon mal bei Opel und bei VW und habe mir das da mal angeguckt. Ja, einzelnes Auto, am Ende bei VW, ne, dann stand ich dann da und da war der Vorhang und ständig ist da immer wieder in einer bestimmten Zeit ein neuer Golf rausgerollt, vielleicht in, weiß ich, 5 Minuten. Der hat natürlich nicht 5 Minuten gedauert, diesen Golf da herzustellen, sondern der ist da tatsächlich den ganzen Tag da fast durchgelaufen. Ne? Und genauso ist es hier auch, das heißt ein Befehl, ein einzelner Befehl für sich betrachtet, wenn Sie sich auf den sozusagen draufsetzen würden und reisen mit ihm durch den Prozessor und wenn die Reise losgeht, drücken Sie die Stoppuhr, dann braucht er genauso lang wie ohne Pipeline. Aber während Sie mit dem ersten Befehl schon losreisen, kommt der nächste Befehl schon hinter Ihnen. Und das, dadurch steigt der Durchsatz, also die Anzahl der Befehle pro Zeiteinheit, die nimmt zu. Und wie machen wir das? Indem er eben, wenn der erste Befehl wird geholt und dann im zweiten Taktzeitschritt wird der erste Befehl dekodiert und dann wird schon der zweite geholt. Und so weiter, so geht es fort. Irgendwann ist die Pipeline dann gefüllt, alle Phasen sind voll mit Befehlen und dann purzelt am Ende im Idealfall immer wieder ein neuer Befehl raus. Ja. Tja, die Leistungssteigerung bei 4 Befehlen, anstatt, wenn ich jetzt 4 Befehle hätte, 1, 2, 3, 4, 5, für einen Befehl, brauche ich 5 solche Phasen, die ich durchlaufen muss. Also brauche ich bei 4 Befehlen 20 Phasen. Ne? In der Pipeline können wir zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann bin ich fertig. Nach dem 5. Takt ist der 1. fertig, 6., 7., 8. Also brauche ich anstatt 20 Zeiteinheiten nur 8 Zeiteinheiten. Das ist schon mal gut. Ja, welche Leistungssteigerung ist denn theoretisch möglich? Allgemein gilt erstmal, dass jede Pipeline-Stufe natürlich auch einen Zusatzaufwand braucht für die Datenbewegung. Ich kann den nicht einfach da so durchrauschen lassen, wie das jetzt vielleicht idealisiert hier auf diesen Folien da dargestellt ist. Das heißt, hier zwischendrin, Daten dekodieren, Befehl holen, da stecken ja Schaltkreise dahinter. Und hinter diesen Schaltkreisen stecken letztendlich auch unterschiedlich lange Datenwege. Ne? Und das läuft ihnen irgendwann auseinander, also von der Zeit her. Das heißt, sie müssen es zwischen diesen einzelnen Phasen immer wieder mit Flipflops fangen, sozusagen. Wo sie dann warten, bis das letzte Signal dann im Flipflop auch angekommen ist und dementsprechend müssen dann halt die Flanken so breit sein, dass das alles aufgefangen wird. Also haben sie da einen gewissen Zusatzaufwand. Gut. Das kann dann kritisch sein bei Unterbrechungen, deswegen gerade bei so einer Pipeline, das mögen die nicht. Und die Steuerlogik zur Behandlung von Register- und Speicherabhängigkeiten, die steigt natürlich auch mit der Anzahl der Stufen. Weil ich muss also immer, das heißt, und so ist es mittlerweile, ich habe eigentlich einen höheren Gatteraufwand für die Steuerung als für die zu steuernden Stufen selbst. Also können Sie sich vorstellen, in einem modernen Prozessor, da müssen die ganzen hier Operanden holen, da müssen die weitergereicht werden. Das hat ja 64 Bit, 2 Operanden, da brauche ich schon allein 128 Bit, um bloß mal die Operanden da weiterzureichen. Und dann ist das hier jetzt auch noch vereinfacht, das heißt in der Realität, mittlerweile ging es wieder zurück, eben aus dem Grund, dass es ansonsten so heiß werden würde, das ist ja nicht eine Phase, tatsächlich ist es dann nochmal unterteilt in mehreren Phasen. Ich habe das jetzt ein bisschen idealisiert dargestellt. Das heißt, so ein Pentium-Prozessor hatte bis zu 32 solche Phasen. Jetzt sind wir so bei 20, 21. Ist wieder ein bisschen zurückgegangen. Gut. Ja, so eine Pipeline ist natürlich letztendlich dominiert von der langsamsten Stufe. Ja, ich habe es geahnt. Das ist natürlich hier der falsche Zeichensatz. Das soll nicht ein T sein, los, mach schon. Ah ja, jetzt ist wieder weggeklickt. So, jetzt haben wir was Griechisches. So, also die Zykluszeit Tau, also mit welchem Takt kann ich jetzt von einer Phase zur anderen gehen, die bestimmt zugleich den Takt. Und so, was ist der jetzt? Ja, ich werde darauf achten müssen, dass ich alle Phasen möglichst gleich lange gestalte, weil sonst ist meine Pipeline von der langsamsten Phase bestimmt. Das ist genauso wie wenn wir jetzt, das Beispiel mache ich auch immer gern, angenommen, wir würden jetzt am Bau hier arbeiten, ich gebe Ihnen ein paar Steine, Sie geben ein paar Steine an den Nachbarn, wer gibt es dem, wer gibt es an den. Und ich muss immer erstmal da rüberlaufen und dann lahm ich auch noch mit meinem Fuß und bis ich Ihnen den Stein da hingebracht habe, warten Sie alle. Ne? Also das heißt, die langsamste Stufe bestimmt die gesamte Bandbreite, die gesamte Zykluszeit, die möglich ist. Also deswegen steht hier Maximum von Tau von I. Für die einzelnen Phasen. I ist jetzt jeweils immer eine Pipeline-Stufe. Und was ist das D? Das ist die Zeitverzögerung, bedingt durch die Zwischenspeicherung. Und da können wir jetzt mal davon ausgehen, dass wenn wir gleiche Flipflops zwischen den einzelnen Pipeline-Stufen sitzen, dann kann ich hier ein konstantes D annehmen. So. Wie ist jetzt nun die Gesamtzeit zur Bearbeitung von N Instruktionen in einer Pipeline? Naja, ich brauche erstmal die K, wenn ich K-Stufen habe, müssen ja erst einmal diese K-Stufen gefüllt werden. Und dann kommt der erste Befehl fertig raus. Der ist dann fertig, wenn die K-Stufen gefüllt sind. Und danach purzelt im Idealfall immer weiter raus. Also wenn ich N Instruktionen habe, kommen N-1 Instruktionen hinten Takt für Takt raus. Also ist das die Zeit, die ich brauche, K plus N minus 1 mal Tau. Jetzt idealisiert, ne? Okay, jedem klar? Gut. Was ist jetzt der erreichbare Speed-Up? Das ist das Verhältnis von Ausführungszeit ohne Pipeline, das nenne ich jetzt mal T1, zur Ausführungszeit mit Pipeline, die K-Stufen hat, TK. So, jetzt rechne ich das einfach den Quotienten aus. Also die schlechtere Maßnahme, die Zeit, die ich dafür brauche im Vergleich zur Verbesserung. Was brauche ich ohne Pipeline? Ich habe K-Stufen. Jede Stufe braucht Tau-Zeiteinheiten, also brauche ich für einen Befehl K mal Tau. Wenn ich N-Befehle habe, brauche ich also N mal K mal Tau. Ja? Glücklicherweise kürzt sich jetzt das Tau hier raus und dann bleibt stehen N mal K durch K plus N minus 1. Schauen wir uns mal an, das Speedup in Abhängigkeit der Anzahl der Instruktionen, hier ist logarithmisch aufgetragen, also genau die Formel, die wir vorher gehabt haben. Für K nehme ich einmal 12, 9, 6 und für N nehme ich 1000, 2000, 3000. Und dann sieht man, aha, dann kommt dieser Speedup raus. Also man sieht, es geht hier irgendwo in eine Sättigung. Ja. Und wenn man genau hinguckt, sieht man schon 12 Stufen, aha, 12, 9 Stufen, 9, 6, scheint hier da irgendwie in Sättigung zu gehen. Ne? Ist auch klar, wenn ich jetzt N gegen unendlich gehen lasse, also die Anzahl der Instruktionen steigt ins Endliche, ich habe ein ganz großes Programm. Was muss ich machen? Unendlich durch unendlich gibt es nicht. Ne? Also es gibt schon, aber Krankenhausregel, L'Hôpital, man muss also Zähler und Nenner durch den gleichen Wert teilen, durch N, dann bleibt K übrig. Ne? Das muss ich jetzt nicht mehr vorführen, ne? Gymnasium, 12. Klasse und so weiter. Okay, K durch N, dann gibt es 0 und dann bleibt hier unten eben 1 stehen im Zähler, im Nenner und oben im Zähler K. Also der maximale Speed-Up entspricht meiner Anzahl der Stufen, die ich in der Pipeline habe. Das ist hier auch nochmal jetzt andersrum aufgetragen. Also die bei 30 Instruktionen, 20 Instruktionen, 10 Instruktionen, hier die Anzahl der Stufen. Und man sieht, je mehr Stufen ich habe, umso mehr Instruktionen brauche ich dann aber auch, mit denen ich die Pipeline füllen kann, damit ich da auch wirklich einen Speed-Up hinbekomme. Ja. Allerdings, ich habe dafür einen Preis zu zahlen, nämlich Anstieg der Hardwarekosten, Anstieg der Latenzzeit für einen Befehl, weil der muss ja durch diese ganzen Flipflops da noch durchlaufen. Und was passiert eigentlich, wenn ich die Pipeline bei Verzweigungen zum Beispiel nicht füllen kann? Ja? Tausendstufige Pipeline. Dummerweise ist die Entscheidung, ob ich springen muss oder nicht in der Pipeline, ziemlich weit hinten. Ich mache jetzt mal ein imaginäres Beispiel. 1000 Stufen, in der 99. Stufe weiß ich, ob ich springen muss oder nicht. Unter Umständen sind die 899 Befehle, die vorne drin sind, alle falsch. Das sind alles die falschen. Oder ich muss die Pipeline anhalten. Dann habe ich lauter leere, oder beziehungsweise dann müssen diese falschen Befehle raus. Was wird damit gemacht? Die werden einfach weitergegeben und die wirken sich nicht mehr aus. Die werden in dem Sinne ausgeschalten. Gut, also in modernen Mikroprozessoren beträgt die Anzahl der Stufen heute mindestens ein Dutzend. Das nennt man also so Super-Pipelining. Und bei dem Pentium 4e, das war somit das Maximum, was ich kannte, waren es tatsächlich 32 Stufen. Ja, und jetzt läuft eben nicht mehr ein Eierkopf von einem Regal zum anderen, sondern es laufen dann eben 32 Eierköpfe gleichzeitig. Es laufen so viele Eierköpfe herum, wie es Stufen gibt. Und die laufen immer hin und her, ne? Immer in ihrem separaten Bereich. der genau Ihrer Pipeline entspricht. Im Prinzip sind es dann eigentlich die früheren, die halb versklavten Arbeiter, die an einer Pipeline gearbeitet, am Fließband immer an der gleichen Stelle gearbeitet haben. Mittlerweile laufen die ja mit. Ne? Also bei VW, das war vor ewigen Zeiten, da waren die tatsächlich immer an ihrer Stelle gestanden. Jetzt bei Opel, aber vor ein paar Jahren, das ist ja schon alles geändert worden. Die laufen in der Endmontage, laufen die Arbeiter immer mit. Das macht nicht jeder immer den gleichen Schritt, sondern die machen die Endmontage. Also den Einbau von Scheibe und Sitze und so weiter, das geht mit Robotern wohl wirklich schlecht. Deswegen ist da sozusagen noch Arbeitskraft erhalten geblieben und da laufen die dann da immer mit. So, weitere Entwicklung, superskalare Recheneinheiten. Das heißt, jetzt gruppiere ich mehrere Befehle, die nach dem Fließbandprinzip abgearbeitet werden. Ich muss ja nicht nur, die Technologen, die gaben mir Transistoren ohne Ende. Ja, immer mehr, 10 Millionen, 100 Millionen, 1 Milliarde. Und was tun mit all diesen, man sprach in dem Zusammenhang auch von einer Design Crisis. Ja, die wussten gar nicht, die Systemarchitekten wussten gar nicht mehr, was tun mit den vielen Transistoren, die uns die Technologen da mit jeder Generation zur Verfügung stellen. Naja, dann war die Idee, dann machen wir halt nicht nur eine Pipeline, sondern machen wir halt gleich mehrere Pipelines untereinander, die wir parallel betreiben können. Und dann können wir jetzt Befehle bündeln und ich habe eine streng synchrone Abarbeitung einer Befehlsgruppe. Okay. Heißt, jetzt wieder auf dieses Bildchen hier übertragen, da kommen jetzt gleich mehrere. Ne? Und der hier, der so brutal ausschaut, das ist der Taktgeber. Laufen die da hin und das sind jetzt gleich 3-4 Befehle, die auf einmal da geholt werden. Und da sitzen 4 dann da, die sich gerade ausrechnen. 4, die dann immer rumrennen und da fleißig Daten holen. Und der Mann, der hat einen Hut auf. Nicht ohne Grund. Warum? Das ist sozusagen der geniale Planer in diesem gesamten Chaos und Gewimmel. Das ist nämlich der dynamische Ablaufplaner, der Dynamic Scheduler, der im Prozessor realisiert ist. Und wie dieser geniale Mann arbeitet, das machen wir noch schnell. Das ist jetzt ein Thema in den nächsten Wochen von der RAA-Vorlesung. Diese Technik übrigens, die ist nicht neu, ne? Die ist in den Supercomputern in der CDC 6600 erstmalig angewendet worden, auf solche Vektorrechner, die gleichzeitige Anwendung von Operationen auf einzelne Komponenten. Nicht alle Operationen jedoch sind Vektoroperationen, es gibt eben auch hier und da skalare Werte. Dennoch ist der Prozessor mit mehreren Rechenwerken besser als der Skalarer, der ist eben superskalar. So hat Bode in seinem Artikel da den Begriff definiert oder motiviert. Tja, wir wenden es also auf Befehle an, das benötigt also diesen Befehlsgruppierer, der Mann mit dem Hut. Der setzt, ja, und das ist wesentlich, superskalar heißt, ja, wir werden dann also die anderen Dinge auch noch kennenlernen. Aber superskalar heißt erstmal, ich nehme einen seriellen Befehlsstrom her, so wie er aus dem Compiler rauskommt. Der Compiler parallelisiert gar nichts. Dynamische Ablaufplanung heißt, alles geschieht komplett in der Hardware. Und dieser Mann mit Hut, der Dynamic Scheduler, der guckt sich mehrere solcher Befehle, die hintereinander einlaufen, an und versucht, die gleichzeitig zu planen. Also das heißt, das allgemeine Prinzip superskalarer Rechner, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, ist keine direkte Parallelität, wie wir es jetzt beispielsweise bei Multicore hätten, bei Multithreading hätten, ja, machen wir noch genauer, sondern es ist das Herausziehen von Parallelität aus einem sequentiellen Befehlsstrom, sequentiellem, sehen wir da was? Ja, Befehlsstrom. So, leider ist die Welt nicht ganz so ideal. Wir haben Datenabhängigkeiten, sogenannte Datenhazards. Da zeige ich Ihnen gleich ein Beispiel, das war auch noch in der Graphvorlesung die Folie. Ich will multiplizieren R1 mit R2, das Ergebnis will ich nach R3 schreiben. So, jetzt habe ich hier meine Pipeline. Ich hole den Befehl, multiplizieren. Der nächste soll der Additionsbefehl sein. Im zweiten Taktschritt dekodiere ich den Multiplizierbefehl und hole den Addierbefehl. Im dritten Taktschritt hole ich mir die Operanden R1 und R2. Für den zweiten Befehl, den dekodiere ich. Jetzt weiß ich, jetzt muss ich eine Addition machen. So, und jetzt führe ich im vierten Schritt den ersten Befehl aus. Ich multipliziere R1 mal R2. Ja? Und im gleichen Taktschritt holt sich der zweite Befehl seine Operanden. R3 und R1. Und wo ist das Problem?
R3 ist immer
noch. Genau, R3 ist noch nicht zurückgeschrieben. Weil das passiert erst hier. Also habe ich hier einen sogenannten Datenhazard. Wie kann ich das lösen? Die Hammermethode, die immer funktioniert, na, ich halte halt hier die Pipeline einfach an. Aber das ist schlecht, das möchte ich nicht. Es gibt bessere Lösungen, Scoreboard und Thomas-Solo-Architekturen, und die schauen wir uns eben an. R1 mal R2 noch nicht, in R3 zurückgeschrieben. Und genauso habe ich das Problem bei den Sprungbefehlen. Auch hier nochmal ein Beispiel. Befehl 40, if R1 gleich R2, dann springe zu 72, erster Befehl hier. Ja, der läuft hier jetzt durch. In der zweiten Taktphase wird er kodiert und ich hole schon den nächsten Befehl. Den da, an der Adresse 44, den logischen UND-Befehl. Dann in der dritten Phase hole ich mir die Operanden R1, R2 und hier dekodiere ich den logischen Befehl hier und hole den nächsten. Cool. Und jetzt bin ich in der vierten Phase und erst jetzt Befehl ausführen heißt, dass ich für einen bedingten Sprung, da muss ich ja was rechnen, ich muss die Bedingung ausrechnen, dass ich jetzt diese Bedingung ausrechne und dann feststelle, hoppla, wenn R1 gleich R2 ist, hätte ich springen müssen. Jetzt, wenn ich nicht gesprungen bin, ist der nächste Befehl ja eigentlich da dieser UND-Befehl und der ist falsch. Und das ist die Situation, wo eben die Antwort ist, die dynamische Sprungvorhersage, und genau die Dinge, mit denen wollen wir uns jetzt dann in den nächsten Wochen intensiver beschäftigen. Jawohl, gut, also bleiben Sie am Ball, dann bis nächste Woche und wir sehen, was sich jetzt da hier beim Doodle mit Übungen und so weiter ergibt. Ja. Gut, also, tschüss.